Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Dr. Annette Kleinschmidt, Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie und Fachärztin für Chirurgie, spricht heute mit uns über Brustoperationen.
Sie führen in Ihrer Klinik Operationen an der Brust durch. Wie viel Prozent Ihrer Patienten sind männlich, wie viele weiblich?
Also 90% der Patienten sind weiblich, 10% sind männlich. Darunter sind aber auch 10% Transgender, die sozusagen in die eine oder andere Richtung an der Brust operiert werden. Das heißt also, ich führe alle Eingriffe durch, Vergrößerungen sowie Verkleinerungen der Brust oder Straffungen der Brust. Je nachdem, was von Seiten der Patienten gewünscht ist. Brustchirurgie ist eines meiner Hauptthemengebiete in der Praxis in Charlottenburg.
Aus welchen Motiven lassen sich die Patienten operieren und wie hoch ist der Leidensdruck, dass sich jemand dafür entscheidet?
In der Regel stört die Patienten die Form und die Größe der Brust. Ja, den einen ist die Brust zu klein. Das betrifft vor allem junge Frauen oder Frauen nach den Schwangerschaften. Nach den Schwangerschaften kommt häufig auch noch eine sogenannte Ptosis, eine Hängebrust dazu. Hier wird von mir in einem ausführlichen Beratungsgespräch ein individuelles Therapiekonzept unter Vermessung der Brust erstellt und unter Berücksichtigung der persönlichen Wünsche der Patientin. Bei den Brustvergrößerungen führe ich diese mit Implantaten oder auch mit Eigenfett durch, gegebenenfalls in Kombination mit Straffungsoperationen wie der perimammillären Straffung, also der Straffung um die Brustwarze herum, beziehungsweise der T-Straffung, der Straffung des gesamten Drüsenkörpers und Platzierung zum Beispiel eines Implantats unterhalb des Brustmuskels. Die Indikation hierfür wird im persönlichen Beratungsgespräch gestellt. Außerdem nimmt einen großen Teil der Brustoperationen bei mir die Verkleinerung und die Straffung der Brust ein. Bei Patienten, die in der Regel auch einen extrem hohen Leidensdruck haben, Rückenschmerzen haben, Schnürfurchen haben, teilweise im Sommer im Bereich der vergrößerten Auflageflächen der Brust Entzündungen haben. Das sind unheimlich dankbare Patientinnen und in der geübten Hand kann man diesen Eingriff ambulant durchführen und schon am nächsten Tag nach der Operation sieht man, wie glücklich die Patienten sind, dass sie mit viel geraderem Rücken wieder in die Praxis kommen. Seine große Freude, dies zu sehen. Bei den Männern handelt es sich in der Regel um eine Gynäkomastie. Das ist eine sogenannte weibliche Brustdrüse beim Mann. Hiervon sind ungefähr 10% aller Männer betroffen. Dies ist für die Männer in der Regel auch ein besonders schamiges Thema. Den Drüsenkörper kann man über einen kleinen Schnitt unterhalb der Brustwarze entfernen und führt in der Regel dazu, parallel eine konturangleichende Liposuktion durch. Und bei den Transgendern wird eben äquivalent entweder die Brust aufgebaut oder die Brust reduziert.
Ich wollte jetzt gerade schon sagen, aber ich weiß nicht, ob es noch Ergänzungen gibt, was so die häufigsten Eingriffe für Männer und für Frauen sind. Sie haben gerade schon ganz viel gesagt.
Ja, also die häufigsten Eingriffe für Frauen sind in meiner Klinik in der Regel die Straffung und die Reduktionsplastiken. Das ist immer sehr saisonal. Aktuell haben wir gerade ganz viele Brustvergrößerungen. Das ist tatsächlich auch so, wie die Patienten sich gerade trauen, wie es im Internet publiziert wird. Jemand, der viel Brustchirurgie macht, operiert einfach auch tatsächlich, ob groß, ob klein. Der das ganze Portfolio beherrscht, die Brüste so, dass wir das gar nicht direkt sagen können, was denn mehr ist. Ich glaube, ich operiere beides gleich viel.
Welche Risiken und Spätfolgen sind mit Eingriffen an der Brust verbunden?
Ich habe bereits erwähnt, dass in der geübten Hand diese Eingriffe an der Brust sehr risikoarm sind, da sie auch ambulant durchgeführt werden können. Das heißt, die Patienten kommen morgens in meine Praxis beziehungsweise zum vorgesehenen Termin, werden in Vollnarkose durch ein professionelles Anästhesie-Team versorgt und operiert. Von mir nach der Operation 2 Stunden werden sie sie im Aufwachraum noch mobilisiert. Und den Patienten geht es bestens, wenn sie die Praxisklinik verlassen. Das heißt also, diese Eingriffe sind für mich besonders risikoarm. Dennoch werden die Patienten, da es ein einschneidender Eingriff ist, über Risiken, Nebenwirkungen aufgeklärt. Dazu gehören Blutung, Entzündung, Wundheilungsstörung, Thrombose, Embolie. Die Thromboseprophylaxe wird gemäß den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Thromboseprophylaxe am OP-Tag direkt verabreicht. Aber ich muss sagen, gerade der ambulante Eingriff ist die beste Thromboseprophylaxe der Welt, da der Patient ja mobilisiert nach Hause geht. Dennoch sind die Eingriffe nicht zu verharmlosen und auch von den Patienten tatsächlich Kooperation gefordert. Hierüber werden die Patienten auch ausführlich aufgeklärt über schonende Maßnahmen postoperativ, dass sie nicht heben dürfen, keinen Sport machen dürfen, nicht schwer tragen dürfen etc.
Da sind wir auch schon so ein bisschen in der Regenerationszeit. Das heißt, wie viel Regenerationszeit sollte man nach einer Schönheits-OP einplanen?
Das hängt ganz von der Ausdehnung des Eingriffs ab. Grundsätzlich muss man nach einer normalen Brustverkleinerung bzw. Brustvergrößerung sich selbst 14 Tage Schonung geben, indem man sich einfach mal mit Netflix ins Bett legt und sich erholt und entspannt und nicht schon wieder 1000 Verpflichtungen hat und noch den ganzen Haushalt aufräumt. Den Patienten geht es sehr, sehr gut. Zum Teil brauchen die nicht eine Schmerztablette, höre ich immer wieder ganz überrascht, dass ja Weichteileingriffe sind. Dennoch sage ich immer, der Körper braucht seine Zeit, um zu heilen und auch entsprechend schöne Narben zu bilden. Und deshalb sollte dies Ganze nicht unterschätzt werden und auch die 6 Wochen ohne Sport und ohne Sauna oder schwere körperliche Tätigkeiten eingehalten werden. Auch das Tragen von kleinen Babys oder kleinen Kindern ist tatsächlich in den ersten 6 Wochen nicht erlaubt, um sich selbst ein schönes Ergebnis zu gönnen.
10% aller Frauen erkranken im Laufe ihres Lebens an Brusttumor. Wie verläuft der Brustaufbau nach einer Operation?
Ja, das ist auch ein wichtiges Herzensthema, mit dem ich mich lange in meiner klinischen Tätigkeit als Oberärztin beschäftigt habe und natürlich jetzt auch immer wieder Patienten in der Praxis mit diesem Thema habe. Als oberste Priorität dient natürlich die onkologische Sicherheit nach einer Brustkrebserkrankung. Das heißt, als erstes sage ich immer dem Patienten, muss die Onkologie gesichert sein, live before aesthetics. Ja. Das heißt also, die Patienten müssen einem adäquaten Tumorboard zugeführt werden, einer sicheren onkologischen Versorgung, inklusive Chemotherapie und Bestrahlung. Danach sollten mindestens 3 Monate Abstand sein und mit mir eine sorgfältige Planung des ästhetischen Konzepts zur Brustrekonstruktion durchgeführt werden. Hierzu stehen diverse Maßnahmen zur Verfügung. State of the art ist heutzutage die mikrochirurgische Rekonstruktion der Brust aus dem Bauchfett oder dem Oberschenkelfett oder Gesäßfett. Hierzu wird ein Hautgewebeblock entnommen, der an den Gefäßen, Arterien und Venen gestielt entsprechend in die zu rekonstruierende Brust eingebettet wird und dort mikrochirurgisch, also unter dem Mikroskop im Bereich der 3. Rippe, an die dortigen thorakalen Venen und Arterien angeschlossen wird. Das ist ein sehr, sehr aufwendiger Eingriff, der aber natürlich bio- und mit eigenem Material sozusagen verläuft. Und wenn dieser erfolgreich abgeschlossen ist, ein langfristiges, stabiles Ergebnis sichert. In der Folge kommen dann noch konturangleichende Operationen an die Gegenseite und meistens auch noch die Rekonstruktion aus der Brustwarze, die man häufig aus den Oberlidern vornehmen kann.
Das ist ja der Wahnsinn, was die Medizin heute alles leisten kann. Haben Sie das sozusagen damals schon im Studium gelernt oder ist das jetzt eine relativ neue Art?
Also im Studium habe ich diese Methoden noch nicht gelernt. Mhm. Die habe ich im Rahmen meiner plastisch-chirurgischen Ausbildung gelernt. Das heißt, wir führen diese Eingriffe seit 2005 durch und haben die natürlich auch immer weiterentwickelt. Bis 2015 war ich in der Klinik tätig und da war das tatsächlich einer unserer Zugpferdeingriffe.
Vielen Dank.